Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leis.
Wenn der Geist, die Psyche gesund ist, hat der Einfluss darauf, auf den Heilungsprozess und was passiert da im Körper, wenn das denn funktioniert?
Und Dr. Burak Yildirim.
Der Körper ist einfach in der Lage, sich selber zu kontrollieren, zu strukturieren, zu heilen. Und deshalb ist man eben über die psychische Verfassung und auch über die psychische Einstellung in der Lage, eben diese körpereigenen biochemischen Prozesse anzuschieben.
Also ich muss gestehen, meine Seele hat, glaube ich, schon so einiges heilen müssen. Meine mentale Gesundheit vielmehr. Denn da war schon das ein oder andere Mal irgendwie so ein bisschen was kaputt, aber das habe ich dann tatsächlich mit der Kraft meiner sehr, sehr starken mentalen Gesundheit wieder wettgemacht. Ich bin mir sehr, sehr sicher, lieber Burak, du kannst da einiges zu erzählen, vielleicht aus dem Profibereich, vielleicht von dir selber, von Freunden. Wenn es ums Heilen geht, dann gibt es nur einen, mit dem man das Thema besprechen kann. Das ist Dr. Burak Yildirim. Hallo, guten Tag.
Da bin ich. Einen wunderschönen guten Tag.
Es ist der Freitag, es geht ums Heilen und es geht um die mentale Gesundheit. Und wie sind da die Verknüpfungen? Mann, da haben wir uns ganz schön was aufgeheizt, würde ich sagen. Und da bist du gefragt. Das muss ich, also in dieser Folge bist du deutlich gefragt. Deshalb kann ich mich jetzt eigentlich zurücklehnen und mache mal eine Stunde hier aufs Mikrofon aus und lasse dich einfach laufen.
Wollte ich ja sagen, mute dich mal.
Ich mute dich mal.
Ich mute dich mal.
Voll, ich ghoste dich mal. U-Booting ist übrigens der neue Scheiß.
Oh,
U-Booting.
Das ist auch.
Abtauchen, wieder auftauchen, plötzlich, irgendwo. Ja. So. Müssen wir auch mal eine Folge drüber machen, über was das macht ja eigentlich das U-Booting.
Da hätte ich was da.
Ich auch.
Ideen. Da hätte ich
ja,
Ideen. Ich
auch. Ja, lass uns das doch mal wieder tatsächlich als eine Folge. Guck mal, es ist so vielfältig, dieses Thema. Wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Der war sehr spannend. Ich hatte Besuch in der Praxis. Junge Familie mit einem sehr sportlich ambitionierten Sohn, 14 Jahre alt. Mit einer, mittlerweile muss man ja fast leider sagen, handelsüblichen mit einem handelsüblichen Beschwerdebild im Sport, speziell auch im Fußball, mit einer Schambeinentzündung. Und man hatte die schon was länger, ungefähr 8 Wochen, war auf einem guten Weg, hatte sich gefangen, dann ist die Familie in Urlaub geflogen und im Urlaub hat der Junge dann so die ersten Bälle mal wieder gekickt, kurze Pässe, bisschen an Mitnahme, bisschen Basketball gespielt und dabei dann auf einmal gemerkt, oh, die Leiste zwickt wieder. Das hat ihn total mehr oder weniger aus der Situation herausgeschossen und katapultiert, war down, wollte sich nicht mehr bewegen, konnte kaum laufen, in Anführungsstrichen. Urlaub, ich will jetzt nicht sagen im Eimer, ich war ja auch nicht dabei, um Gottes Willen, aber zumindest hatte man das Gefühl, das hat die Familie beschäftigt und auch vor allen Dingen den Sohn wirklich es hat ihm sehr, sehr arg zugesetzt. Und ich bin dann als Zweitmeinung ins Spiel gekommen. Man wollte wissen, ne, in welche Richtung geht das, warum, wieso, weshalb, was können wir tun, was können wir noch besser machen und so weiter. Und bei uns ist es so, muss ich vielleicht immer vorweg schicken, ist ein bisschen ungewöhnlich für eine deutsche orthopädische Praxis oder für eine orthopädische Praxis in Deutschland vielleicht. Unser Erstkontakt, also das heißt, die Erstvorstellung dauert bei uns in der Regel knapp 60 Minuten. Das heißt, wir haben sehr viel Zeit relativ betrachtet und können dann viele Fragen stellen, können einfach versuchen, ins Gespräch einzutauchen. Das ist manchmal natürlich mit einem pubertären Jugendlichen schon mal schwer, der vor allen Dingen Frust hat, der eigentlich gar nicht bei einem Arzt sitzen will, weil er sich bewegen will, weil er Spaß haben will, bei seinen Freunden sein will, etc. Und jetzt war der Junge leider wirklich sehr, sehr angespannt. Er war traurig eigentlich. Und es war halt unheimlich wichtig, diese Atmosphäre so zu gestalten, dass er natürlich auch am Ende des Gesprächs und vielleicht auch im Rahmen dann der Idee, die wir dann geäußert haben, wie wir das in den Griff bekommen können, einfach auch neuen Mut schöpft. Und wir haben dann eine Stunde gesprochen, wir haben ihn untersucht, Bilder nochmal durchgegangen, den Werdegang, dass auch vieles schon in der richtigen Spur war und er sich eben auch eigentlich gut entwickelt hat und dass er eins nicht konnte und wie kann er das auch mit 14 Jahren? Er konnte mit dem Schmerz nicht umgehen. Er hatte überhaupt keinen Zugriff, keine Kontrolle über dieses Schmerzprofil. Wie ich finde, das muss auch ein Kind oder ein Jugendlicher nicht haben, idealerweise, weil die hoffentlich nicht mit Schmerz und Beschwerden konfrontiert werden. Aber wenn es nun mal da ist, dann ist es wichtig, dass man da letztendlich versucht, auch die seine Erfahrung daraus zu ziehen. Und also er fühlte sich sehr hilflos, was ich nachvollziehen kann. Das geht übrigens vielen Erwachsenen in unserer Kundschaft auch so. Und deshalb haben wir sehr intensiv mit ihm gesprochen und Ende vom Lied war, wir haben dann hinterher eine Bewegungsanalyse gemacht, wo wir gesagt haben, wir würden schon gerne Dinge ausprobieren, die du bisher vielleicht nicht unbedingt gemacht hast. Aber wir denken, dass das geht. Wir denken, dass das funktionieren kann. Ja, und dann Ende vom Lied war, ich bin dann ungefähr so, die Analyse hat so zweieinhalb Stunden ungefähr gedauert. Und ich bin dann irgendwann zwischendrin rein und ich sehe, der sprintet, der springt, macht Cutting-Bewegungen, anlaufen, abbremsen. Also in einer Dynamik, die man sich vorher hätte überhaupt nicht vorstellen können. Und war dann total verwandelt. Also fast ein ganz anderer Junge eigentlich, als ungefähr zwei Stunden zuvor. Und das Interessante war, wir haben therapeutisch noch gar nichts gemacht. Also wir haben, wir haben nicht eingegriffen in Form von irgendeiner Art Behandlungsmethodik, außer dass wir das Gespräch hatten und natürlich eine gewisse Anteilnahme. Und für mich persönlich, und das habe ich Gott sei Dank sehr, sehr früh lernen können oder dürfen auch, dass Anteilnahme und eben sich in die Situation hineinzuversetzen, aus der Erfahrung dann aber auch gleichzeitig mutschöpfend das vermitteln zu können, das ist eigentlich so mit die stärkste Medizin. Weil das einfach in dem im Kopf und im Körper von Menschen was auslöst. Man ist in der Lage, jemandem, der nicht mal laufen konnte, der nicht mal joggen konnte, dazu zu bringen, sprinten zu können. Und das ist etwas, was natürlich schon, was ich sehr, sehr genieße in meiner Arbeit und was natürlich einen ganz, ganz hohen Impact immer auch auf mein Wohlbefinden und vor allem mein geistiges Wohlbefinden hat.
Ja, es ist irre. Also ich finde tatsächlich wirklich auch, wenn man jeder, der dich mal kennengelernt hat oder euch im Otto Sports Lab und auch weiß, wie ihr arbeitet, das ist tatsächlich deshalb ein Game Changer, weil du hast es jetzt gerade eben eigentlich gut beschrieben, einfach mal den Blick aus einer anderen Perspektive zu wagen, einfach mal vielleicht nicht klassisch vorzugehen, sondern Menschen zuzuhören, verrückterweise, sie dort abzuholen, wo vielleicht auch ihre Ängste sind und dann aber auch zu sagen, komm, vertrau uns mal, wir haben vielleicht eine ganz gute Idee, dir passiert nichts und jemand lässt sich darauf ein und da passiert was Gutes durch Vertrauen. So, ja? Und das ist ja im Grunde genommen eigentlich schon auch eine wunderbare Brücke zu unserem Thema heute, weil nämlich die mentale Stärke, die mentale Gesundheit plötzlich dann auch diesen Heilungsprozess durchaus fördert. Nicht nur, dass ihr habt die Grundlagen gebildet, ne, weil ihr einfach nochmal anders drauf geguckt habt, weil ihr ja gesagt habt, es könnte gut funktionieren, vertrau uns mal, der Junge lässt sich drauf ein und dann beginnt ja was im Kopf plötzlich, merkt er, ach, es funktioniert wirklich und wir nähern uns der ganzen Sache und er spürt, ist in diesem Prozess mit dabei, anders als das früher mal war, als der Gott in Weiß gesagt hat, ja, ich weiß, was es ist und hier müssen wir so ran. Sondern einfach im Dialog gemeinsam, am Ende ist es natürlich auch klar, seid ihr die Experten, aber ohne dass Menschen da mitmachen, ohne dass Menschen vertrauen, könnt ihr ihnen nicht helfen. Und das finde ich eine ganz wertvolle Geschichte, vor allen Dingen in dem Kontext der etwas heilen zu wollen, ja. Weil der Ansatz, so habe ich es bei dir immer verstanden und begriffen, ist eben, dass ihr die Akzente setzt, aber dass eben der Patient selber ganz viel tun muss, auch dafür, auch vom Kopf, eine Veränderung herbeizuführen. Und eben, und deshalb fand ich dieses Thema für heute auch so spannend, der Kopf spielt da eine wesentliche Rolle beim ganzen Heilungsprozess. Es gibt Menschen, die können sich von jetzt auf gleich einbilden, sie sind krank und sie werden krank. So stark ist teilweise unsere Psyche. Umgekehrt genauso. Gott sei Dank funktioniert das. Spannend. Sehr, sehr, sehr spannend.
Wie war es bei dir?
Ja, bei mir war es, es war krass deshalb, hatte was mit meinem Job zu tun. Und ich habe, also ähnlich wie bei dir, nur ganz anders gelagert. Und ich habe so ein bisschen Kontakt gehabt, vielleicht kennt der eine oder andere ihn, mit Jeremy von Matt. Das ist der Gründer, einer der beiden Gründer von Jung von Matt, einer der wahrscheinlich größten Agenturen in Europa. Und Jeremy ist schon ein etwas reiferer Werber, aber ein unfassbar charismatischer und kluger Mensch und trotzdem ein wahnsinnig kreativer. Ich glaube, ich habe ihn immer nur gesehen mit schwarzem T-Shirt und schwarzer Jeans. Und mit einem silbernen Armreif und Schweizer. Ich glaube, er lebt in Zürich und in Hamburg. Und es ist sicher so einer der großen Visionäre, wenn es um Werbung geht, schlechthin. Er hat vieles gut gemacht. Er hat natürlich genauso wie alle Menschen auch Fehler gemacht. Aber ich glaube, dass er jetzt auch nochmal die Draufsicht auf alles das, was Werbung angeht, nochmal ganz gut eingeordnet hat in einem sehr, sehr schönen, finde ich, Interview in der W&V und hat einen Satz gesagt, als es um Problematiken ging, warum funktioniert Werbung nicht so gut, warum wird Werbung nicht mehr so gebucht, warum setzen viele nicht mehr auf klassische Werbung, was ist das Problem eigentlich, weil es ist ja erstmal nichts Schlechtes an Werbung, so die Frage, wie man es macht. Und da hat er einen Satz gesagt, der mir so gut getan hat, weil ich das die ganze Zeit immer gefühlt habe und ich es aber nicht richtig artikulieren konnte. Er hat zwei Sachen gesagt. Einmal sagte er, der große Trend ist Ängstlichkeit. und das Zweite, im Marketing heute werden oft nur Rückpässe und Querpässe gespielt. Die sind zwar sicher, aber sie helfen dem Team nicht zu gewinnen. Es gibt viel zu wenig Marketingverantwortliche, die mutige Pässe nach vorne spielen. Und da habe ich auch an dich gedacht, weil ich dachte so, ja, im Fußball ist das doch im Grunde genommen genau dasselbe. Die Mannschaften sind äußerst mittelmäßig, die einfach erstmal verwalten. So, meistens sind sie abstiegsgefährdet, weil dann doch irgendwann mal eine Mannschaft besser ist und ein Tor schießt und dann doch irgendwie diese Mauer und den Bus, den die da vor die Hütte stellen, dann doch irgendwie knacken können. Und hier ist es genauso. Und ich fand das starke Sätze deshalb, weil ich das so sehr vermisse, den Mut bei manchen Menschen. In meinem Job hast du es ganz oft und ganz viel mit jungen Marketingverantwortlichen zu tun, die anders als früher, früher meine ich eben noch vor 5 Jahren, ihre Entscheidungen selbst getroffen haben. Sondern sie müssen erstmal ihren CEO fragen, sie müssen erstmal ihren Vorstand fragen. Und die Wege, bis das dann passiert ist, sind teilweise so lang, dass der Zug längst abgefahren ist und das Konkurrenzunternehmen längst die Schnitte gemacht hat. Oder den Schnitt gemacht hat. Und schön ist zu sehen, und das ist eigentlich der Mental Health-Moment, dass jemand wie Jeremy von Matt immer noch brutal genau den Punkt nailt, wo es drauf ankommt und mental so informiert ist und fit ist und klar im Kopf ist, dass er, das ist auch eine Gabe, dass er sehr schnell etwas erkennen kann, einen Missstand erkennen kann und ihn auf den Punkt bringen kann. Somit kann man damit arbeiten. Ich glaube, dass eine ganze Branche, die ist groß in Europa und in Deutschland, dieses Interview gelesen hat und hoffentlich auch was mit auf die Reise nimmt und vielleicht auch dann auch was in Bewegung kommt. Und das mag ich am liebsten, wenn durch ein, zwei Sätze was in Bewegung kommt. Und sei es nur etwas so Stumpfes wie Werbung, aber wir alle wissen, du auch als Unternehmer, wie wichtig Werbung sein kann, absolut, wenn sie gut gemacht ist und wenn sie richtig ist. Aber das war, aber vor allen Dingen, also krasser Satz, der Trend ist vor allen Dingen Ängstlichkeit.
Ja,
das
super.
Fand ich tatsächlich schon ein starkes Statement. Ja, aber bringt uns, wie kommen wir dann von Ängstlichkeit aufs Heilen? Vielleicht am ehesten dadurch, dass wir, glaube ich, alle ein bisschen Angst davor haben, irgendwo uns mit etwas auseinanderzusetzen, um ja, Verbesserung, um Heilung auch erzielen zu können. Also wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die eigentlich wissen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, aber nicht zum Arzt gehen? Zum Beispiel.
In Prozent, oder?
In Prozent, ja. Weißt du es? Zufällig? Oder hast du eine
20
Idee?
20 Prozent, ja. 18 bis
bestimmt
20
mehr,
Prozent,
würde ich. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Dunkelziffer wahnsinnig hoch ist. Also ich habe mal irgendwann gelesen, dass die Zahl ungefähr bei 44% liegt in Deutschland. Ui. Das könnte sein, dass es
das
ein bisschen zu hoch
ist. Das wäre viel.
Aber es ist ein Phänomen. Aber es ist
ein Phänomen. So schlimm sind wir gar nicht. Wir beißen gar nicht. Aber ich kann es auch verstehen.
Kannst du es verstehen?
Ja,
bist du ein Arzt, der nicht zum Arzt geht?
Ja.
Ja,
würde ich sagen. Aber nicht. Aber nicht, weil ich irgendwie jetzt zu dieser ängstlichen Gruppe gehöre, sondern weil es mir toi, 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 blaues Auge, was auch immer, an der Fatima, weil es mir gut geht. Also ja. Ich fühle mich gut, deshalb gehe ich meistens nicht hin. Ich lasse mir regelmäßig Blut abnehmen, das schon, weil, wie ich immer sage, auch meinen Kunden gegenüber, Blut lügt nicht. Und also wenn man spontan Blut abnimmt, ne? Wenn man sich auf eine Blutabnahme vorbereitet, dann kann Blut auch lügen. Aber wenn man spontan aus dem Gespräch heraus sagt, hören Sie mal, wann ist denn letztes Mal Blut abgenommen worden? Länger als ein Jahr? Ja, dann machen wir heute eine Blutabnahme. Dann kommen so ein, zwei Sprüche schon mal. Muss ich nicht dafür nüchtern sein? Nein, sage ich, müssen Sie nicht. So jetzt, wie Sie jetzt sind. So wie Sie jetzt da sitzen. Und,
ungefiltert.
Deshalb, ja, genau. Deshalb mache ich das auf jeden Fall regelmäßig. Allein schon wegen meiner Cholesterinwerte, weil ich erblich bedingt Highscorer wäre in Sachen Cholesterin, wenn ich nicht täglich eine Tablette nehmen würde. Und aber ansonsten gehe ich selten zu meinen Kollegen. Und wenn, treffe ich sie überwiegend privat, so wie jetzt letzte Woche meinen geschätzten Freund Dr. Jan von Högen. Vielleicht hört er dazu. Meistens trifft man sich tatsächlich privat. Aber ich kann es deshalb auch verstehen, weil das ist ja heutzutage ist es ja auch schon schwierig als Kunde. Ne? Man kommt da irgendwo hin und also man hat ja auch manchmal einfach das Gefühl, zack, zack, zack.
Ja.
Und deshalb haben viele natürlich auch. Ich hatte eine Dame in der Sprechstunde, die vor 15 Jahren das letzte Mal in einer Orthopädie war und 15 Jahre lang nicht in irgendeine andere Orthopädie gegangen ist, weil sie einfach gesagt hat, das war scheiße, wie man mich da behandelt hat und wie man mit mir gesprochen hat. Mhm. Und die Dame ist 59, ergo vor 15 Jahren, was habe ich mir jetzt angetan, 44. Und dann hat man ja, sie haben Knie wie eine alte Frau. Und das ist nicht cool. Das kann man anders formulieren. Selbst wenn die Knie so sind. Aber das kann man anders formulieren. Ja, sie haben Knie wie eine alte Frau. Und wenn sie 60 sind, haben sie die erste Prothese. Wenn sie 80 sind, muss die gewechselt werden. Und dann sind sie hier durch. Und das ist uncool. Das ist uncool.
Ziemlich uncool.
Das ist auch schwierig, da über das Mentale den Heilungsprozess zu fördern. Im Gegenteil, ne? Damit schrottest du den Heilungsprozess. Wenn wir denn dann strukturell von einer Heilung sprechen können, das kann man bei hochgradigen Verschleißerkrankungen vielleicht nicht unbedingt von Heilung, von struktureller Heilung, aber man kann von funktioneller Heilung sprechen, weil man strukturelle Defizite häufig funktionell. Und damit meine ich jetzt nicht nur im Bewegungsapparat, also skeletal, muskulär, sondern auch funktionell, dass gewisse Gefäße und Organe auch funktionieren können, obwohl vielleicht das Organ oder das Gefäß strukturell nicht kerngesund ist. Und deshalb finde ich schon, dass eben dieses Thema Anteilnahme, Empathie ist immer so ein großes Wort fast, hat man das Gefühl. Also es hört sich so an, als hätte man dafür studiert haben müssen, um empathisch zu sein, was ja Bullshit ist. Aber Anteilnahme finde ich cool, weil Anteilnahme kann jeder haben, ne? Und ich höre auch nicht dann in diesem Zusammenhang gerne, ja, aber Anteilnahme, es gibt ja diesen positiven Krankheitsgewinn und so ein Scheiß. Positiv, das ist noch eine ganz andere Schublade. Aber wenn wir Anteilnahme zeigen, vor allen Dingen jetzt aus medizinischer Sicht betrachtet, das heißt, da kommt jemand, hat ein Problem, hat Beschwerden, hat Schmerzen, hat Not, hat Leid. Und wir zeigen Anteilnahme, das ist schon die halbe Miete. Weil dann hat man schon fast das Herz dieser Person gewonnen. Wenn man das Herz gewonnen hat, dann kommt man irgendwann vielleicht sogar auch in den Kopf rein. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man auch Kunden übrigens sehr, sehr stark binden und letztendlich für sich gewinnen. Und das ist schon, das macht schon unheimlich viel Freude.
Ich finde zweifelsohne, dass, wie soll ich sagen, die mentale Gesundheit ja etwas ist, was, ja, man könnte auch sagen, fitte Psyche, womit wir aber auch sehr schnell in einem Bereich sind, und das ist das, was mich immer wieder auch erschrocken hat, wenn ich mal wieder auf jemanden getroffen bin, der das, dem das passiert ist, wo man merkt, dass die Psyche sendet Signale. Sie sendet Signale, dass da auch irgendwas nicht stimmt. Man geht da drüber. Irgendwann kommen Schmerzen, Beschwerden, was auch immer. Man geht zum Arzt und kriegt eine Diagnose.
Ja.
Und denkt sich so, verdammt, vor einem halben Jahr habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, dass da ist irgendwas, warum bin ich denn nicht zum Arzt gegangen? Und du hast gerade eben gesagt, Empathie kann man nicht lernen oder beziehungsweise studieren. Ja und nein. Es ist so, dass es in einigen skandinavischen Ländern so ist, dass Empathie Schulfach ist. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das ist und das ist etwas, was ich auf der einen Seite absurd finde, dass man sowas als Schulfach einführen muss, weil es eigentlich genauso in deinem Verständnis, in meinem Verständnis selbstverständlich sein sollte, dass man sowas hat, dass man sowas mit in die in die Wiege gelegt bekommt. Auf der anderen Seite gut, dass es das gibt, weil da ist erkannt worden, dass da irgendwie wohl was fehlt. Und jetzt kann man sagen, ja, scheiße, dass es ein Schulfach geben muss. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, wunderbar, Gott sei Dank. So versucht man zumindest mal dieses Defizit auszugleichen. Das würde ich uns in Deutschland tatsächlich sofort verschreiben, so ein Schulfach. Und von mir aus auch ein Studium, weil es augenscheinlich ja so ist, dass das nicht richtig gelernt ist. Also wir lernen alles Mögliche in der Schule, in der Uni, wo auch immer. Aber so elementare Sachen, weiche Skills, wie zum Beispiel Empathie, ist doch schon schwierig zu finden. Und jetzt kommt's, mentale Gesundheit. Wäre sie denn auch wirklich gesund, dann hätte man vielleicht auch ein Stück weit Empathie und könnte nicht nur die Warnsignale des Körpers besser deuten, sondern man könnte eventuell auch damit arbeiten. Und das finde ich einen spannenden Punkt. Und ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst und willst. Inwieweit kann man denn mit einer gesunden, mentalen Einstellung oder mit einem gesunden mentalen System Heilung beeinflussen? Also wenn der Geist, die Psyche gesund ist, hat der Einfluss darauf, auf den Heilungsprozess, und was passiert da im Körper, wenn das denn funktioniert?
Ich glaube, ohne dass ich jetzt die wissenschaftliche Abhandlung da zitieren kann, aber es ist schon klar belegt, dass wir letztendlich über die psychologische Variante einfach biochemische Reaktionen im Körper provozieren und auslösen können. Jeder kennt den Begriff der Morphine, meistens im Zusammenhang mit starken Schmerzmitteln oder Drogen. Aber was man ja auch häufig unterschätzt und letztendlich auch so ein bisschen nicht berücksichtigt, ist, wir haben ja sogenannte endogene Morphine. Das heißt, also, wir haben Schmerzmittel oder schmerzunterdrückende Hormone in uns, die vom Körper freigesetzt werden. Man spricht ja nicht umsonst von Selbstheilungskräften oder es dauert mit Arzt 7 Tage ohne eine Woche. Das heißt, der Körper ist einfach in der Lage, sich selber zu kontrollieren, zu strukturieren, zu heilen, um es als etwas größeren Begriff zu wählen. Und deshalb ist man eben über die psychische Verfassung und auch über die psychische Einstellung in der Lage, eben diese körpereigenen biochemischen Prozesse anzuschieben. Genauso, und dessen sollte sich auch jeder eben bewusst sein, der jemanden begleitet oder sozusagen in dem Moment Zeuge einer Beschwerdeäußerung, körperlichen Beschwerdeäußerung ist, dass man eben mit Anteilnahme und mit Akzeptanz, mit Verständnis, mit gutem Zureden auch diese Prozesse auslösen kann bei der jeweiligen Person, was ja häufig schon in sogenannten Placebo-Studien ja eigentlich belegt wurde. Und demzufolge, dieser Kraft müssen wir uns natürlich jetzt aus medizinischer Sicht auch immer wieder bewusst werden, dass wir in sehr kurzer Zeit jemanden gesund reden können, aber auch in sehr kurzer Zeit jemanden krank machen können. Und einfach nur durch das gesprochene Wort oder durch eine Geste oder durch eine Mimik, durch eine Art der Herangehensweise. Und deshalb ist es auch wichtig, meiner Meinung nach, wenn Empathie in den skandinavischen Ländern und auch Verhaltensschulung zum Beispiel in den asiatischen Ländern, also wo wirklich in der Klasse Situationen gestellt werden, also Situationen wie zum Beispiel, da kommt eine ältere Person in den Bus, dass man dann aufstehen sollte. Also ist eigentlich, ne, wo jeder sagt, ey, das ist total selbstverständlich, ist es aber nicht. Also ich fahre selten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Fahre ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Meistens, wenn ich bei der Family in Berlin bin, bei der Schwiegerfamilie, dann ist es so, dass das nicht selbstverständlich ist. Da stehen Kinder, Jugendliche oder jüngere Erwachsene nicht für Ältere auf. Erstens, weil sie häufig überhaupt nicht bemerken, weil sie in das Smartphone glotzen. Und zweitens, wenn dann der Fall ist, so nach dem Motto, ja, der Waggon ist ja lang genug. Und deshalb hat das schon seine Berechtigung, weil es sind einfach so Soft Skills, wie du wunderbar eben gesagt hast, die müssen dann von mir aus nicht unterrichtet werden. Vielleicht muss man es nicht so ausdrücken, aber sie müssen in Erinnerung gerufen werden. Und deshalb würde ich mir persönlich auch wünschen, dass zum Beispiel dieses Thema, wie gehe ich jetzt aus medizinischer Sicht als Arzt, Ärztin, um es mal, weil für die kann ich am besten sprechen, würde ich mir auch im Studium, vielleicht gibt es das mittlerweile, in meinem Studium gab es ein Fach, was sich so ungefähr damit beschäftigt hat, aber das war einfach viel zu rudimentär. Das heißt also, ich würde mir schon wünschen, dass solche Soft Skills auch tatsächlich an der Uni gelehrt werden, weil wir dürfen nie vergessen, dass es auf der einen Seite, das ist auch so ein lapidarer Spruch, den wir in einer Folge ja auch schon mal durchexerziert haben. Man kann immer sagen, ja, es gibt immer Schlimmeres. Ja, also wie so ein Trost auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch wie so eine Watschen. Aber man muss sich immer schon darüber im Klaren sein, dass die Person, die mit der Beschwerde X oder mit den Schmerzen Y in die Praxis oder in die Klinik kommt, dass das für die Person in dem Moment das größte Problem darstellt, gesundheitlich. Also müssen wir uns dem annehmen. Völlig egal, was das ist. Ob das die beschriebene Schambeinentzündung bei einem 14-Jährigen ist, ob das die Schulterauskugelung bei einer 37-Jährigen ist oder in Anführungsstrichen ein lapidarer Bänderriss am Knöchel. Aber der kann einen 3-4 Wochen lang echt lähmen. Und wenn man 3-4 Wochen lang Schmerzen hat, beim normalen Gehen, das macht etwas mit einem. Und deshalb muss man sich einfach dessen annehmen und wirklich dann diese, ja, ich nenne es nochmal endogenen Morphine, diese biochemischen Schmerzreaktoren im Körper, die muss man anschmeißen.
Gibt es aber deiner Meinung nach auch eine direkte Verbindung insofern, als dass, also wirklich mal völlig in die Tüte gesprochen, ein Beispiel, jemand bricht sich das Bein und du hast jetzt irgendwie zwei Rezipienten, der eine ist psychisch vielleicht irgendwie ja, okay, aber nicht jetzt unbedingt besonders fit und setzt sich damit nicht so wahnsinnig auseinander, sagt sich halt, ja, Bein ist gebrochen, muss ein Gips dran und ich muss 6 Wochen das Ding tragen und dann gibt es ein bisschen Physio und Reha und dann geht das schon wieder. Der andere sagt, ich lasse den Gips einfach mal weg. Und ich trete vielleicht nicht auf, aber ich fange doch früher wieder an mit dem Auftreten, im Rahmen meiner Möglichkeiten, unter Anleitung vielleicht.
Ja.
Weil meine mentale Stärke und das auch zulässt. Also ich kann gut abtasten, wie weit kann ich gehen. Und zusammen mit dem Arzt kann ich das besprechen und zusammen mit einem Physio vielleicht auch. Und brauche nicht nur, dass ich keinen Gips brauche, sondern ich kann vielleicht ein Stück weit schneller wieder auch auftreten und habe aber auch tatsächlich im gesamten Heilungsprozess vielleicht wirklich einen Vorteil. Möglich oder nicht möglich?
Absolut möglich. Gelebte Realität, vor allen Dingen im Berufssport, weil wir, und ich kann ja alleine das Kapitel Bayer Leverkusen letzte 10 Jahre, also was in diesen 10 Jahren, in diesen 520 Wochen an Veränderungen stattgefunden hat, in der medizinischen Versorgung, Herangehensweise, Verkürzungszeit von Verletzungen. Und 10 Jahre ist nicht 100 Jahre. Also es ist jetzt kein Intervall, wo man sagt, ja, da sind wir auf dem Mond gelandet und gleichzeitig noch mit im Tandemsprung auf dem Mars. Mhm. Sondern das ist ein Zeitraum, der ist sehr überschaubar, finde ich. Und was man da an den Verletzungszeitpunkt Verkürzungen erzielt hat, teilweise um 30-50% kürzere Rehabilitationszeiten, einfach nur, indem man etwas funktioneller gedacht hat. Also das heißt, jeder kennt ja zum Beispiel den Klassiker Kreuzbandriss vor 40 Jahren. Mhm. Für 50 Jahren eingegipst, eine Woche im Krankenhaus und so weiter. Heute minimalinvasiver Eingriff, teilweise ambulant, das heißt einchecken, man wird operiert, auschecken am selben Tag. Oh. Und die Ausfallzeiten, wie gesagt, bei bestimmten Verletzungen werden verkürzt. Es gibt ja auch, häufig wird das so ein bisschen fast gefeiert, aber für mich ist es immer ein Denkanstoß, dass ich immer mir vorstelle, okay, warum fällt jemand mit einem Kreuzbandriss 8 Monate aus? Und es gibt Leute, die mit einem Kreuzbandriss nach 3,5 Monaten wieder in den Wettkampf gehen. Wie geht das? Und es ist ja möglich, weil es sind beides Menschen. Es ist nicht einer auf der einen Seite ein Cyborg, auf der anderen Seite ein Grünwaldwälder. Und das sind alles so Dinge, die natürlich einen umtreiben und dann auch letztendlich, ich will nicht sagen ausprobieren lassen, aber letztendlich schon, das kann man eben auch, wie du es schön formuliert hast, selbstinitiativ machen, indem man sagt, papalapap, ich habe ein gutes Körperbewusstsein, ich traue mir das zu, ich bin selbstbewusst, ich stampfe da drauf, sondern wie kann man das sogar gemeinsam angehen? Und zwar in einem wirklich vertrauensvollen Setting,
genau.
Dosiert und aber eben mit Mumm, also ne, so einen klassischen Mutanfall. Und das ist etwas, was total faszinierend ist und wie gesagt, gelebte Realität.
Okay, also da kann ich es mir vorstellen, aber wie ist es tatsächlich mit Krankheiten, die schon nochmal ein Stück weit ernster sind als ein gebrochenes Bein? Mhm. Leider ist es so, dass ich in den letzten Wochen und noch Monaten zu viel mit dem Thema, ich muss es einfach mal beziffern, ich glaube es waren 3, 4, 5 Fälle, deutlich viel zu viel mit dem Thema Krebs zu tun hatte. Mhm. Das ist jetzt wieder so ein Bereich, wo man, ja, keine Ahnung, das ist für mich deshalb ein Stück weit erschreckend und auch faszinierend, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es noch kein Mittel gibt. Wir haben so viele, ja, so viele Tabletten, Säfte, was auch immer, Medizin zur Verfügung, um Krankheiten hinzukriegen, aber den Krebs irgendwie nicht. Hat mich umgetrieben in den letzten Wochen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ist es möglich mit einer, weil das natürlich auch was tierisch mit der Psyche macht, also jeder, der einen Krebspatienten kennt oder kannte, der weiß, dass die Psyche da wahnsinnig leidet und sehr viele Ängste mit dem Spiel sind und so weiter. Und weil das einfach ein so ein lautloses und unsichtbares Ding ist. Und Menschen sagen ja auch oft genug flapsig, Krebs ist ein Arschloch. Würdest du so weit gehen und sagen, dass eine gute Mental Health vielleicht sogar den Prozess beeinflussen kann, sowas zu heilen? Es gibt ja tatsächlich auch Menschen, die geheilt werden konnten.
Als Monotherapeutikum, wenn man es nur über die Psyche macht, muss ich sagen, bin ich wahrscheinlich zu verkopft. Also verkopft im Sinne von, da bin ich zu wissenschaftlich wahrscheinlich. Mhm. Von der Erziehung, von der. Ja. Weil, also es gibt natürlich, dessen muss man sich ja auch irgendwo bewusst sein, dass es Menschen gibt, die versterben, die aus verschiedenen Gründen obduziert werden. Mhm. Also entweder, weil sie leider kriminellen Hintergrund umgekommen sind oder Verkehrsunfälle, also wo zumindest jemand sagt, wir müssen da reingucken. Und da gibt es viele Beispiele aus der Rechtsmedizin, wo man einfach Krebszellen, Krebsgeschwüre gefunden hat, die eben nicht primär den Wirt sozusagen getötet haben. Ich würde allerdings natürlich schon so weit gehen zu sagen, dass es den Heilungsprozess mit auch natürlich angewandten anderen Therapien definitiv unterstützen kann. Also ich glaube, allein schon, dass man sich bei vielen Krebserkrankungen, die wir mittlerweile natürlich haben, auch leider gehäuft haben, es natürlich mittlerweile gute Frühwarnsysteme gibt. Ob das jetzt Blutuntersuchungen sind oder eben Vorsorgeuntersuchungen wie diverse Spiegelungen etc. Dass man dann natürlich schon auch viele Krebserkrankungen, um es mal so zu formulieren, im Keim ersticken kann. Aber auch dazu gehört sicherlich schon ein gutes Mindset, um diese Dinge zu begleiten. Gerade wenn wir im Bereich der Chemotherapie natürlich uns bewegen und dort man sozusagen chemotherapeutisch arbeitet, dann ist ja die Hoffnung immer, dass man mehr kranke Zellen als gesunde Zellen kaputt macht. Weil die Chemotherapie macht ja keinen großen Unterschied, ob es eine Krebszelle ist oder eine gesunde Zelle. Mhm. Und ich glaube, dass da ein gesunder geistiger Haushaltszustand schon enorm wichtig ist, um das zu unterstützen. Ich kann, wie gesagt, wissenschaftlich schwer damit mitgehen zu sagen, das ist alleine eingesetzt ausreichend. Das ist, denke ich, schwierig, weil ich glaube, jeder, der sich trotzdem darauf verlässt und sagt, ich werde das einfach über meine Einstellung lösen, der wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Grübelstunde oder Grübelsituation darüber nachdenken, ob er sich auch nicht dem einen oder anderen dadurch verschließt und vielleicht die eine oder andere Option verstreicht. Und ich glaube, das kann natürlich auch dann wiederum das mentale Gebilde dann eingreifen.
Also,
aber die Beispiele gibt es natürlich, ne?
Ja, also ich bin da auch immer sehr vorsichtig, weil ich glaube erstmal, also das ist jedenfalls meine Philosophie, alles, was man glaubt, was einem helfen kann, ist erstmal richtig. Und ja. Man muss nur, glaube ich, wissen, dass man nicht enttäuscht sein darf, wenn es dann irgendwie nicht funktioniert hat. Aber erstmal mental Dinge auf den Weg zu bringen, zu verbessern, gar zu heilen, Das, glaube ich, ist erstmal grundsätzlich möglich, weil ich glaube auch, dass wir ausgestattet sind, nicht jeder, aber dass wir doch teilweise ausgestattet sind mit ganz schön viel Power, mit ganz schön viel Energie. Und warum soll es nicht funktionieren, dass wenn ein Körper zum Beispiel einfach auch, also ich sage jetzt mal sehr platt, Fieber senken kann, warum soll er nicht ein komplexes Gebilde wie eine Krebszelle auch besiegen können?
Ja.
Erstmal von der Logik. Ja. Dann auf der anderen Seite bin ich nicht der größte Esoteriker unter der Sonne, aber ich weiß, auch joblich bedingt, wir haben mal einen esoterischen Buchverlag beraten, ich weiß, wie viel Menschen sich für dieses Thema interessieren. Mhm. Und da sind wir sehr, sehr schnell, auch beim Thema Heilung übrigens, durch geistige Fähigkeiten, durch psychische Fähigkeiten. Und es gibt auch Belege und auch, man ist sofort ja dann in einem Bereich, wo Menschen sagen, es ist auch sowieso alles nur Hokuspokus. Und ja, ich weiß auch, dass da auch manchmal so werden auch Bücher geschrieben, wo du dir so sagst, oh, okay, hier endet zumindest mein Verständnis dafür und die Glaubwürdigkeit stelle ich dann schon in Frage, dass das funktioniert, wie zum Beispiel eben, dass Menschen auf den Philippinen gibt es einen, der mit Händen operieren kann und auch irgendwie Sachen aus Körpern rausholt und aus Menschen vom...
Das ist ein Organhändler.
Material, das er da rausholt. Das sind keine Organe, die er rausholt, das ist Material. Du kannst mal gucken, June Labo nennt sich der Kollege. Und absolut strittig, holt er da wirklich was raus oder nicht? Fakt ist, erstaunlich zumindest ist, dass es einige Menschen gab, die sehr stark krank waren und auch Krebs diagnostiziert wurde und sie nach der Behandlung, ich weiß nicht, wie lange nach dieser Behandlung, krebsfrei waren. Jetzt kann man sagen, okay, was hat das jetzt mit wirklicher Schulmedizin zu tun? Ist das jetzt plötzlich dann im Bereich der mentalen Stärke und der mentalen Gesundheit und der Kraft des Glaubens? Philosophiefrage. Und da sind wir nämlich genau an einem schwierigen Punkt, glaube ich, auch innerhalb dieser Folge angekommen. Nämlich einfach auch, du hast es gesagt, wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt, wo es auch klar belegbar ist. Ja, und es gibt aber auch Bereiche, wo wir in so einer Grauzone plötzlich sind. Da geht es dann um den Glauben an etwas, an Heilung.
Oder Überzeugung.
Oder Überzeugung sogar,
ja.
Genau. Und dann natürlich auch sehr schnell die Philosophie, glaubst du wirklich dran, wirst du auch Erfolg haben. Ich halte das immer für Bullshit, weil ich glaube, dass wir eben nicht alles alleine im Griff haben. Also es gibt schon auch Komponenten, die da mit in die Karten spielen müssen, positiv. Ich glaube nicht, dass wir als Menschen, wir können eben nicht alles erreichen. Ich finde, das ist Quatsch. Aber ich glaube schon, dass wir unter gewissen Voraussetzungen ganz schön viel Power haben. Da komme ich wieder an den Anfang meiner These.
Ja.
Und dass sowas durchaus möglich ist. Was denkst du?
Das ist definitiv möglich, alleine auch wenn du jetzt den Jude Labo ins Spiel bringst. Ich denke, dass er auch daran glaubt, was er da macht. Mhm. Also ich denke nicht, dass das Abzocke ist. Das gibt es ja auch, ne? Auch im medizinischen Bereich. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, je größer die Überzeugung, in dem Fall vielleicht von Therapeutenseite und Betroffenenseite, umso größer kann man die spezifische Wirkung einer Therapie um den geistigen Faktor erhöhen. Mhm. Das heißt also, wenn beide dran glauben und am Ende wird auch dann letztendlich aktiv zur Tat geschritten, das heißt, ne, der wühlt da im Bauch eines Menschen mit seinen Händen und holt was raus, was auch immer er rausholt, Material, Materie. Mhm. Und am Ende des Tages glauben beide daran. Und vielleicht ist tatsächlich auch in dieser Materie das, was den Menschen ein Stück weit krank gemacht hat, dann ist das mit Sicherheit so. Ich glaube ja, anders, Glaube ist in dem Fall der völlig falsche Begriff. Wir wissen aus der Medizin, aus der experimentellen Medizin und so weiter, dass ja letztendlich ständig Fight-or-Flight Modi in uns stattfinden. Also das heißt, dass wir ständig mit Erregern zu tun haben, die vom Körper einfach mit Immunzellen sozusagen beantwortet werden. und der Körper sich tatsächlich permanent im Rahmen eines Kontrollsystems permanent selber versucht zu heilen. Und deshalb gibt es ja auch Phasen, einfach wo man sich wunderbar fühlt. Und dann kommt ja immer so dieser, habe ich auch diese Woche erlebt, dann heißt es, ja, mir hat mal vor 10 Jahren einer gesagt, mit 50, dann fangen die ganzen Zipperlein an, jetzt bin ich 51 und es geht los. Ja, ich kenne aber auch 50-Jährige, die haben ja nichts. Also denen geht's gut. Also das heißt, man muss immer so ein bisschen überlegen, auch ist das nicht selbsterfüllende Prophezeiung. Also das heißt, man kann sich, das hast du ganz am Anfang direkt gesagt, und das ist natürlich auch eine Kraft, dessen man sich auch bewusst sein muss oder der man sich bewusst sein muss, dass man letztendlich sich natürlich auch krank reden kann. Ne? Und wenn man das kann, dann ist es wichtig, einfach auch die Kehrseite der Medaille zu kennen, dass man sich auch gesund reden kann. Und natürlich muss man immer dann mit den Heavyweights argumentieren und sagen, ne, Bauchspeicheldrüsenkrebs, dann Gott bewahre auch noch der Kopf der Bauchspeicheldrüse und so weiter und so fort. Und das ist dann vielleicht alles schwierig. Aber ich kenne natürlich auch Fälle, bleiben wir mal bei der Bauchspeicheldrüse, wo 5 Ärzte sagen, das war ein liebevoller Bekannter, ich habe den betreut damals, da sagt einfach 5 verschiedene Ärzte, Universitätskliniken, das ist Krebs in der Bauchspeicheldrüse, sie müssen operiert werden. Und der Hausarzt, wo man jetzt denken könnte, ja gut, der Hausarzt, der ist ja für Lappalien da, was natürlich Quatsch ist, weil die meisten Hausärzte oder Hausärztinnen sind Allgemeinmediziner oder Internisten. Also, ne, die haben, das sind Fachärzte. Und der Hausarzt hat damals gesagt, hat einen Ultraschall gemacht, sagte, ne, das ist eine Verkalkung. So, jetzt hatte mein Bekannter tierisch Angst vor der OP, weil es ein Rieseneingriff war. Mhm. So, und jetzt ist immer, für mich war die Frage, vertraut er dem Hausarzt, weil er Angst vor der OP hat und letztendlich den Strohhalm gereicht bekommt, oder vertraut er dem Hausarzt, weil er an seine fachliche Qualität glaubt? Mhm. Egal, an was er geglaubt hat, Fakt ist, er hat sich nicht operieren lassen. Und am Ende, weil dann hat man ihm natürlich gesagt, lassen Sie sich nicht operieren, haben Sie maximal 6 Monate Überlebenszeit. Er ist natürlich Gott sei Dank länger als 6 Monate unter uns noch gewesen, ist dann leider verstorben, aber an einer anderen Thematik, weil das Herz nicht so mitgemacht hat.
Krass.
Und brauchte auch Bypässe und so weiter. Aber Fakt ist, diese vermeintliche Krebserkrankung in der Bauchspeicheldrüse, die der Hausarzt als Verkalkung deklariert hat. Die hatte nicht gestreut, er hatte keine Metastasen und am Ende war es dann wahrscheinlich kein Krebs. Wahrscheinlich. Aber dem gegenüber stehen 5 Aussagen, die gesagt haben, Blutwerte, Bildgebung sprechen dafür, dass das Krebs ist. So, und dann ist die Frage, was war es jetzt? Und wer hat wen besiegt? So, und deshalb ist am Ende Überzeugung ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt.
Und Glaube. Und ich weiß, ich sagte dir das Stichwort, das fand ich super spannend in der Recherche, so ein bisschen in Vorbereitung auf diese Episode. Sagt dir prophetische Medizin etwas?
Ja, wenn wir an dieselbe denken, also an die gleiche Kategorie, dann ja.
Fand ich super spannend. Und zwar, viele Musliminnen und Muslime setzen im Alltag auf sogenannte prophetische Medizin. Und da gibt es ein sehr, sehr spannendes Interview niedergeschrieben bei den Kollegen vom Schweizer Fernsehen, srf.ch. Da könnte man drauf gucken. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Also das ist etwas, was, da habe ich überhaupt deshalb spreche ich auch direkt drauf an, überhaupt gar kein Wissen. Aber es geht da sehr viel um Handauflegen. Da geht es sehr viel darum, auch Kräfte wirken zu lassen und mit dem Glauben letztendlich auch zu arbeiten.
Ja.
Hol uns doch mal rein, finde ich super.
Ja,
spannend.
Ich meine, ich kenne mich, wie gesagt, mit der Begrifflichkeit aus und komme ja selber aus dem muslimischen Sportlerkreis, mhm. aber da habe ich mich natürlich in der Tiefe nicht mit beschäftigt bis dato, aber es geht natürlich schon um Wahrnehmung, Erfahrung sicherlich auch in diesem Gebiet, aber am Ende des Tages auch wieder um Überzeugung, weil letztendlich geht es ja darum, ja, heutzutage würde man so ein bisschen modern sagen, es geht darum, Vibes zu empfangen.
Ja.
Und ja, eigentlich ist es so. Und jetzt ist halt immer so ein bisschen natürlich die Frage, auch da gibt es natürlich Beispiele, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt dann belegen kann, nach dem Motto, oh, strukturell lag das vor. Dann wurde eben Hand aufgelegt, dann wurde prophezeit und wenn du das machst und jenes machst und das tunlichst vermeidest, dann wirst du geheilt. Und es geht auf, dann ist halt wieder so ein bisschen die Herleitung schwierig. Ich kenne aber auch Fälle, wo es eben dann tragisch wird, also nicht, weil es um Leben oder Tod geht, sondern wir haben mal einen Fußballer betreut, der hatte eine Kreuzbandverletzung. Das vordere Kreuzband war gerissen. Das ist schon eine Verletzung, wo man dann einfach heutzutage sagt, pass auf, es geht nicht darum, ob du jemals wiederkommst, sondern nur wann. Es wird operiert, Kreuzband wird ersetzt meistens mit einer körpereigenen Sehne. Es gibt auch Verfahren, wo das Kreuzband vielleicht auch noch erhalten wird, aber es würde jetzt zu weit führen. Und auch da 5 Ärzte, alle 6 der gleichen Meinung und OP ist klar. Und dann ist dieser Spieler zu einem, der letztendlich auch so betitelt wurde, zu einem Wunderheiler gefahren. Und die Sitzung bei diesem Wunderheiler dauert 1 Stunde. Voraussetzung ist, man darf nicht operiert sein. Also wenn man operiert ist, dann kann man diesen Heiler nicht aufsuchen. Und dann dauert die Sitzung 1 Stunde und da geht es wirklich nur um im Grunde prophetische Medizin. Also ne, 1 Stunde hält er die Hand drüber und dann sagt er, das war's. Raus, du kannst Fußball spielen. Das hat er getan und dann hat man, weil er nicht zurechtkam, hat man dann so ein bisschen das Ganze versucht, dann im MRT, jedes Mal, wenn das Knie dick wurde und er dann Beschwerden angegeben hat, hat man dann MRT gemacht und hat dann einfach gesehen, dass sich der Spieler innerhalb von einigen Monaten das Knie regelrecht zerlegt hat. Das heißt, der hat sich Knorpel abgeschert, der hat sich die Menisken kaputt gemacht. Warum? Weil er überhaupt keine Stabilität im Gelenk hatte, aber aufgrund der ja, Wunderheilung davon ausgegangen ist, dass er kicken kann. So, und irgendwann war das Knie so ramponiert, dass man dann gesagt hat, ja, jetzt müssen wir dich aber schon operieren, aber das Knie war Fritte. Und das ist halt, wo ich sage, da muss man eben auch ein Stück weit mit aufpassen. Ne? Also Verspannungen, bin ich sicher, dass man die mit Hand auflegen auch lösen kann. Aber nochmal, dafür bin ich vielleicht, möge man es mir verzeihen, vielleicht bin ich dann einfach zu klassisch ausgebildet. Ich glaube an vieles. Ich glaube auch an vieles, was im Unterbewusstsein oder auch im geistigen Bewusstsein passieren kann. Dass man für vieles Verantwortung übernehmen sollte und letztendlich auch vieles beeinflussen kann. 1000%. Aber für mich ist es natürlich schon so, ich muss dann auch immer in vielen Dingen auch der Pragmatiker sein oder vielleicht auch der Realist sein und dann mich von dem einen oder anderen Wunder einfach auch beeindrucken lassen. Das ist völlig okay.
Ja, also ich finde auch, es ist immer schwierig, den einen Weg zu skizzieren, weil am Ende hat, glaube ich, ganz viel mit der mentalen Gesundheit zu tun. Deshalb, weil, glaube ich, total unstrittig ist, dass eine gute mentale Gesundheit immer helfen kann, auch in einem Heilungsprozess im Sinne von, ich habe genug positive Energie, um daran zu glauben, dass ich einfach wieder fit werde. So, ob das dann am Ende des Tages reicht oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache. Also Ergebnis immer offen. Aber ich glaube, es geht ja da mehr so um eine Herangehensweise, um eine Einstellungssache, um den Glauben an etwas und an eine gewisse Positivität, die man für sich gepachtet hat, die wichtig ist, um dem Körper auch Signale zu geben und sich was zuzutrauen, zum Beispiel dann, wenn man eben keinen Gips haben will, wenn man das Bein gebrochen hat. Und ich glaube, das ist eben das, was wichtig ist. Und dann ist es eben einfach auch, du bist sehr, sehr schnell auch bei Homöopathie zum Beispiel. Du bist sehr schnell bei alternativen Heilmethoden. Du bist sehr schnell bei klassischer chinesischer Medizin und so weiter. Und da geht es halt ganz, ganz viel in jedem Kloster in Vietnam, in Thailand, was auch immer, ist Spiritualität ein ganz wichtiger Treiber und aber auch Heilungsbeschleuniger. Und das hat mit Meditation zu tun, das hat was mit, es gibt so viele Dinge, die man tun kann, um die mentale Gesundheit zu stärken und um einen Heilungsprozess positiv zu gestalten. Und das ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen anschließt an deinen Wunderheiler. Ob das dann reicht, um dauerhaft nachhaltig gesund zu sein, das ist eine andere Frage, weil natürlich auch eine Physis mit dazukommt. Und da hilft dir dann in dem Fall auch Arzt zu sein, weil es einfach, so habe ich Medizin immer verstanden, gewisse Mechaniken gibt, die wirst du erstmal nicht diskutieren können, weil die einfach so sind.
Ja.
Aber der Weg dahin und wie kann man die flankieren und wie kann man der Klassik quasi durch Kreativität oder mentale Gesundheit, wie kann man das unterstützen? Das ist eben einfach was wahrscheinlich wichtig ist. Und ich glaube fest daran, dass Menschen, die viel für ihre Psyche tun, für ihre mentale Gesundheit tun, wenn ihnen einmal etwas widerfährt, zumindest bessere Chancen haben. Nochmal, ob das dann am Ende reicht, wenn es lebensbedrohliche Krankheiten sind, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber es hat, glaube ich, in jedem Fall bei jeder Krankheit in irgendeiner Form einen Vorteil, wenn die mentale Gesundheit einigermaßen in Ordnung ist.
Das ist unbestritten. Vor allen Dingen, du hast ja das Thema Spiritualität, Meditation vorhin angesprochen. Das sind ja alles qualitative Charakterzüge, wie man auch mit bestimmten Situationen umgeht. Und viele, die sich erfolgreich mit Verletzungsrehabilitation oder Krankheitsrehabilitation befasst haben, also auch Betroffene, die sich damit befassen mussten dementsprechend, die haben vor allen Dingen erstmal auch eine hohe Akzeptanz der aktuellen Situation gegenüber. Das heißt also, sie verstehen, das ist jetzt so, wehren das nicht ab, leugnen das nicht oder gehen nicht in diese Opfermentalität und sagen, warum ich, trifft es nicht jemand anderen, Gott bewahre, sondern man akzeptiert, dass es so ist, man beschäftigt sich damit, man beliest sich, das ist jetzt kein Hinweis auf Dr. Google, sondern man identifiziert sich damit. Man versucht sich mit der Erkrankung oder der Verletzung zu identifizieren. Und dann kann man letztendlich die Wesenszüge entwickeln, die dann am Ende des Tages zu einer positiven Rehabilitation führen. Was ganz spannend ist in dem Zusammenhang, ob das jetzt Homöopathie ist oder eben Arzneimittel. Ich habe vorhin das Thema Placebo ja kurz mal angedockt. Es gibt sehr viele, die auf den mentalen und geistigen Effekt bei der Gesundung setzen, die vorher in der Pharmaindustrie gearbeitet haben. Und wenn ich jemanden finden würde, wo ich jetzt, als Betroffener, als kranke Person oder als verletzte Person und so weiter, und ich finde jemanden, der auf sowas setzt und hat vorher in der Pharmaindustrie gearbeitet. Den würde ich aufsuchen oder die Person würde ich aufsuchen. Aus folgendem Grund, bis das Medikament ja zugelassen wird, muss das ja verschiedene Phasen der Studie durchlaufen. Und da gibt es natürlich auch viele Phasen, wo mit Placebos gearbeitet wird. Ja. Und es gibt einige Mitarbeiter, die sagen, wir hatten in der Placebo-Gruppe eine unfassbar hohe Quote an positiven Reaktionen. Trotzdem ist dann das Medikament irgendwann durchgesetzt worden. Ne? Das ist wieder ein anderes Thema. Aber wir wollen jetzt nicht auf die Pharmawirtschaft und Pharmaindustrie eingehen. Und die dann letztendlich daraus abgeleitet haben, und zwar teilweise völlig absurde, also wo, für den gewöhnlichen Kopf absurde Erkrankungen, wo man denkt, das kann nicht gehen ohne Medikamente. Und die dann gesagt haben, ich wechsle die Seite des Tisches. Weil wenn ich, nachdem ich das erlebt habe und das gesehen habe, bin ich der Meinung, dass das menschliche Gehirn und der menschliche Geist sich selber tatsächlich heilen kann, wenn er daran glaubt. Und die Kunst ist es natürlich, einen Menschen davon zu überzeugen, dass er das kann, ohne dass er annimmt, etwas dagegen chemisch zu tun. Also beispielsweise, er schluckt nicht irgendwas und denkt, das ist bestimmt das Medikament dagegen, sondern wirklich den Glauben so zu aktivieren, dass die Person das ohne, ich sage jetzt mal, was einzunehmen oder was gespritzt zu bekommen, das tatsächlich schafft. Aber das ist zum Beispiel eine Kategorie Kollegium, möchte ich mal sagen, die sind sehr spannend. Also mit denen würde ich immer an einen Tisch und mich mit denen battlen und mit denen quatschen wollen. Das fände ich total, total interessant.
Lass mal gucken, ob wir jemanden finden. Finde ich nämlich auch mal ein spannendes Thema für diesen Podcast. Und das nochmal in der Tiefe zu beleuchten. Ich glaube, das könnte nochmal ein eigenes Thema sein, das so facettenreich ist und auch so diskutabel ist, dass es einiges an Zündstoff in sich hat.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja auch immer wichtig, egal in welche Richtung man sich bewegt. Wenn man therapiert, dann wird nicht in einem luftleeren Raum therapiert oder in einem luftleeren Körper therapiert. Das ist ein Organismus, der hat Erwartungen, der hat Vorstellungen, der hat Wünsche, der hat Ziele. Und das ist das, was man bedienen muss.
In diesem Sinne, besseres Schlusswort gibt es mal wieder nicht. Es ist einfach immer wieder, du schaffst es immer wieder, das nochmal hinten raus auf den Punkt zu bringen. Unfassbar.
Du hast mich nur für die Schlusssätze engagiert.
Genau. Dann haben wir einen relativ kurzen Podcast. So 30-Sekunden-Podcast. Burak, vielen Dank für diesen Exkurs. Und,
sehr gerne.
Ja, nächste Woche mit einem schönen Thema. Das wir, wollen wir es schon verraten? Oder? Ach nee, komm. Ja.
Das, also es wird auf jeden Fall Balsam für die Seele sein.
Balsam für die Seele wird es sein.
Das können wir verraten.
Kleiner Spoiler. Genau. Gute Woche dir.
Danke gleichfalls. Alles Gute. Bis bald, mein Lieber.
Bis bald.
Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.